Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Dienen Gerichtsklagen als Kampfmittel gegen den Klimawandel? Das ist unser Thema heute. Dazu freue ich mich sehr, zwei prominente Experten in diesem Bereich begrüßen zu dürfen. Frau Professor Helen Keller, du bist Professorin für Völkerrecht. Gleichzeitig warst du zuvor langjährige Richterin am Gerichtshof für Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und ich glaube, die Expertin für Menschenrechte schlechthin, Peter Hettich. Du bist Professor für öffentliches Recht und Direktor des Lehrstuhls für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen. Darf ich euch bitten, euch selbst noch kurz vorzustellen, vor allem auch gegenüber diesem Thema, zu dem ich euch da aufgeboten habe, vielleicht auch mit einer Haltung dazu. Helen, ich habe dich in einem Vortrag verstanden, dass du, der Meinung bist, es ist hochnotdringend, alles zu tun gegen den Klimawandel. Das ist mein Verständnis, auch meine Position. Peter, es würde mich auch interessieren, was deine Haltung ist dazu. Generell, es ist eine politische Frage. Helen, darf ich dich bitten, auch zu dir persönlich noch etwas zu sagen?
Ja, wie du gesagt hast, ich bin an der Universität Zürich. Neben Völkerrecht mache ich auch Europarecht und Staatsrecht. Ich bin zurzeit Richterin am Verfassungsgericht in Sarajevo, in Bosnien-Herzegowina. Und du hast es erwähnt, ich habe gute 9 Jahre am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gearbeitet. Da sind die ersten Klimabeschwerden hängig. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Ich leite seit etwa einem Jahr ein größeres Forschungsprojekt zu Klimaklagen und wir wollen herausfinden, was kann man eigentlich erreichen mit Klimaklagen. Wir sind jetzt mit einem größeren Paper draußen und haben mal geschaut, was sind die Zugangshürden spezifisch für Klimaklagen und haben jetzt gerade eines publiziert, so am anderen Ende, was kommt eigentlich raus? Was kann man sich erhoffen, wenn man eine Klimabeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingibt? Das Resultat ist ernüchternd, wir können sicher darüber auch noch sprechen. Für mich ist es ein spannendes Phänomen, weil ich aus der Praxis komme, aber auch weil ich sehe, dass diese Klimabeschwerden weltweit, nicht nur in Europa, zunehmen.
Peter, wie stehst du dazu?
Meine Perspektive ist wahrscheinlich eher die eines Verwaltungsrechtlers. Das Verfassungsrecht, die Menschenrechte spielen da eine große Rolle. Aber in meinem Forschungsgebiet sehe ich natürlich, wie Umweltrecht, wie Verwaltungsrecht Anwendung findet. Oder da wollen Straßen gebaut werden, Flughäfen gebaut werden. Und auf die Klimaklagen aufmerksam geworden bin ich dann als die ersten Richter in diese Planungsverfahren reingegrätscht sind aus Klimaschutzüberlegungen. Und wenn man dann der Frage nachgeht, dann tut sich ein ganzer Strauß von Klagen auf, unter verschiedenen Titeln, mit Rückgriff auf ganz verschiedene Rechtsgebiete. Und ich bin sehr skeptisch, ob die Gerichte oder die Richter, die hier diesem Druck der Straße, würde ich sagen, nachgeben und Klimaschutz im Gerichtssaal betreiben, ob die dem Recht und unserer Methode einen großen Gefallen tun oder nicht mehr Schaden anrichten am Schluss als Nutzen stiften.
Also Klimaschutz im Gerichtssaal bedeutet, ich verstehe dich so, du siehst vor allem die Gewaltenteilung in Gefahr und damit die Grundsätze des Rechtsstaates. Das heißt, das Gericht hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, was der Staat tun soll, sondern das Gericht muss Recht durchsetzen und das Recht machen andere Institutionen im Staat. Von daher deine rechtsstaatlichen Bedenken, habe ich dich richtig verstanden?
Das Gericht muss natürlich schauen, dem Staat auf die Finger schauen, dem Staat im Sinne der Regierung. Es muss schauen, dass das Recht richtig angewendet wird. Was ich einfach sehe, ist, dass die Gerichte gestützt auf Normen, die zuvor, würde ich mal sagen, eine andere Bedeutung hatten oder eine eingeschränktere Bedeutung, neigen, dieses Recht weiterzuentwickeln. Das ist nicht per se schlecht. Recht muss auch angepasst werden. Das geschieht normalerweise aber sehr inkrementell, in ganz kleinen Schritten. Und bei diesen Klimaklagen ist es fast disruptiv. Hier geht das Gericht manchmal einen sehr großen Schritt, einen Schritt, den man vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, zumindest nicht als juristischer Laie.
Aber das würde ja bedeuten, wir müssen warten auf das, was du eine inkrementalistische Entwicklung des Rechts genannt hast. Gleichzeitig kann man sagen, Moment mal, das Klima, die Zerstörung unseres Klimas wartet nicht. Es ist dringend, deshalb muss schnell gehandelt werden. Wäre das ein Argument, um zu behaupten, erstens, Recht ändert sich ja, das Rechtsverständnis, was richtig, was gut ist. Und das Zweite ist, das Problem ist so groß, dass es dringend notwendig ist, zu handeln. Helen, siehst du die Gegenposition zu diesem, als deine Position, als Gegenposition zu dem, was Peter Hettich jetzt gerade gesagt hat, im Sinne, es ist dringend zu handeln. Und das ist auch Ausdruck dessen, dass sich das Recht und die gesellschaftliche Überzeugung davon, was richtig und wichtig ist, sich schnell wandelt.
Ich habe keine fundamentale Opposition gegenüber Peter Hettich. Ich glaube aber, und ich glaube, als Richterin darf ich auch das gar nicht haben. Aber ich glaube, beim Klima stellen sich verschiedene grundsätzliche Probleme. Die Gewaltenteilung, wenn wir die anschauen, da hat das Bundesverfassungsgericht im Klimabeschluss zum Beispiel gesagt, wir haben ein grundsätzliches Problem, dass dieses öffentliche Interesse am Klimaschutz Tagesgeschäft der Politik immer zu kurz kommt. Wir haben auch ein Problem, wenn zum Beispiel Kinder oder Jugendliche kommen, weil die sind potenziell noch ihr ganzes Leben davon betroffen, aber Kinder sind noch nicht im politischen Meinungsbildungsprozess. Und deshalb kommt dem Gericht als Schützer jetzt des deutschen Grundgesetzes eine besondere Funktion und auch eine besondere Funktion in einer mittel- und langfristigen Perspektive zu. Und ich finde, dass eine der großen Fragen, die sich dem Rechtsstaat stellen, in welcher Perspektive, wir schauen jetzt die Gewaltenteilung so ein bisschen so an, aber da hat es eine zeitliche Dimension drin und die ist wichtig. Wichtig ist auch eine örtliche, eine räumliche Dimension. Welches Gericht ist eigentlich zuständig, wenn ein Jugendlicher, sagen wir, aus Zentralafrika kommt und klagt, in Deutschland wird nicht genug gemacht für das Klima? Auch da, finde ich, kommt zu dieser rechtsstaatlichen Dimension eine neue räumliche Dimension dazu, die man vielleicht nicht mit einem rein verwaltungsrechtlichen Blickpunkt anschauen darf, weil man sonst diesem globalen Problem überhaupt nicht gerecht wird.
Also es gibt diese zwei Dimensionen. Einerseits, wenn Greta sagt, wenn ich Großmutter bin, ist das Klima kaputt oder ihr macht jetzt was, das heißt die zeitliche Dimension und andererseits die globale.
Genau.
Das heißt, darf man in Bangladesch als Opfer von Bangladesch nach Deutschland in die Schweiz kommen und vors Gericht gehen und sagen, hey, ihr macht unser Klima kaputt beziehungsweise gefährdet unser Leben, weil das Meerwasser steigt.
Genau.
Das heißt, plädierst du damit für die Möglichkeit der Anpassung der Rechtspraxis in diese beiden Dimensionen, damit man überhaupt diesem Problem gerecht werden kann?
Ich glaube, die Gerichte sind vor einer schwierigen Situation, weil sie müssen eben technisch gesprochen diese Opfereigenschaft definieren. Wer kann überhaupt klagen? Das ist gar nicht so einfach, weil wir in unserem Rechtssystem davon ausgehen, dass immer nur eine Person, die direkt, mehr oder weniger unmittelbar von etwas betroffen ist, eine Beschwerde erheben kann.
Also heute betroffen.
Genau. Das heißt nicht in Zukunft betroffen, sondern jetzt betroffen und eben unmittelbar und in einem etwas höheren Maß als die Allgemeinheit. Und vom Klima sind wir alle betroffen in irgendeiner Weise. Das ist zum Beispiel eine der großen juristischen Fragen, bei denen die Gerichte sich im Moment sehr schwer tun. Wer ist eigentlich betroffen und wer hat dieses Recht für die Klageerhebung?
Also das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Entscheid gegenüber den Klimaseniorinnen, hießen die, glaube ich, gesagt, Moment, ihr behauptet, Klima geht kaputt, aber heute seid ihr noch nicht betroffen. Kommt wieder, mit anderen Worten, wenn die Temperatursteigerung 2% erreicht hat und wir die Folgen sehen, dann könnt ihr klagen. So könnte man das Urteil interpretieren.
Genau. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg geht in eine ähnliche Richtung, also einen strengen Beschwerde- oder Legitimationsbegriff. Und man muss wirklich begründen können, warum dass man jetzt mehr betroffen ist als andere. Es gibt aber andere Instanzen, ganz aktuell der Kinderrechtsausschuss. Da hat Greta beispielsweise eine Individualklage gemacht. Der Kinderrechtsausschuss der UNO hat gesagt, diese Kinder und Jugendlichen sind beschwerdelegitimiert, und zwar auch in den Ländern, die weit weg sind, also gegenüber denjenigen, die als Beklagte aufgetreten sind. Also die Rechtsprechung ist da noch gar nicht zementiert, noch gar nicht, die bewegt sich. Und ich glaube, wir kommen da auch nicht um einen Begriff herum, das ist Verletzlichkeit, Resilienz. Wie beurteilen wir das bei einem so globalen Problem, das uns alle betrifft, aber wahrscheinlich unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Stadien? Mit dem Alter werden Frauen sehr viel empfindlicher auf Hitzesommer. Das kann man statistisch belegen, dass das Bundesgericht vielleicht ein bisschen zu schnell über diese Legitimationsfrage hinausgegangen. Das wird eine der großen Fragen sein, die bei diesem Fall, der jetzt hängig ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wirklich beantwortet werden muss. Und es ist eine Hürde, diese Frage, wer ist Opfer? Und es wird eine wichtige Frage sein, auch wenn man in der Sache später sagt, die Schweiz hat es gut gemacht und so, das weiß ich noch nicht. Aber diese Frage, wer ist Opfer, das ist eine ganz zentrale Frage.
Peter, du hast in deiner Reaktion kritisch angemerkt, wohin kommen wir? Da kann ja jeder kommen, so quasi. Ich interpretiere jetzt deine Stellungnahme, indem du sagst, ja, da können irgendwelche Organisationen Klagen erheben, wo die Betroffenheit, die unmittelbare Betroffenheit der Individuen ja gar nicht nachgewiesen ist. Konkret geht es ja um Umweltverbände. Haben Umweltverbände aus deiner Sicht die Legitimation, qua für den Rest der Menschheit zu sprechen, wenn es um Umweltanliegen geht? Oder ist da es äußerst problematisch, die Betroffenheit, die unmittelbare nachzuweisen?
Also ich muss sagen, ich sehe das ziemlich entspannt. Ob die Umweltverbände klagen können oder nicht. In der Praxis löst man das Problem, indem man eine natürliche Person beifügt dieser Klage, die dann ohnehin legitimiert ist, und der Umweltverband reitet dann sicher auf dieser Klage mit. Ob ein Umweltverband für die Menschheit spricht, das scheint mir klar nicht gegeben. Die meisten haben ja irgendeine Zwecksetzung und die verfolgen sie, und die verfolgen sie anstelle ihrer Mitglieder. Also gerade bei der Klimajugend hat man ja das deutlich gesehen. Als das Phänomen aufgekommen ist, hatte man den Eindruck, dass eine breit getragene Jugendbewegung, losgelöst von parteipolitischen Präferenzen, die wirklich für die Jugend steht, und mittlerweile habe ich das Gefühl, hat sich die Organisation oder diese Bewegung zersplittert. Und was man heute noch hört, sind mehr und mehr extremistische Kräfte, die auch antikapitalistische Parolen äußern, die grundsätzlich ein Problem haben mit unserem demokratischen System.
Aber das dürfen die auch.
Klar, aber das ist nicht mehr die Jugend. Oder? Das ist ein Splitter. Klar. Breit getragen ist diese Bewegung nicht mehr, habe ich den Eindruck.
Aber sie haben Anliegen.
Sie hat ein Anliegen, das legitim ist, natürlich, ja.
Und du hast das erwähnt mit Aktionen, die etwas extrem sind in der Form, wo, und da gibt es ja verschiedene Gerichtsentscheide, gegen Aktionen solcher Klimaaktivisten, die Rechtsgüter verletzt haben. Und die Frage ist, können sie sich darauf beziehen, wir stehen nicht für unseren eigenen Profit, sondern wir stehen für ein Anliegen der Menschheit. Sie behaupten zum Teil sogar quasi aus Notlage heraus handeln zu müssen. Die Notlage sei da über das Klima. Und die Frage ist dann vor Gericht, wird die Tat, wenn man in den Hallen der Kreditanstalt Tennis spielt, Ist das ein Hausfriedensbruch mit entsprechenden Folgen oder ist das eine Tat in der Notlage der Klimasituation? Von daher sind Sie freizusprechen. Und am Schluss, die Fälle, die jetzt entschieden worden sind, haben ja damit geendet mit einer Verurteilung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, dort, wo man versucht, über Klimaaktivismus Rechtsgüter als politische Tat zu verletzen, kommt man über Gerichte im Moment nicht zum Recht einer Absolution.
Zumindest in letzter Instanz. Die Jugendlichen, die in einer Bankfiliale Tennis gespielt haben, sind für mich weit weg entfernt von den Menschen in Afrika und Bangladesch, die tatsächlich unter dem Klimawandel direkt heute schon leiden und die vor allem darunter leiden, dass es dort keine intakten staatlichen Institutionen gibt, die sich schützend vor sie stellen.
Das so sehen Sie es nicht. Die sagen, weil die das nicht können, müssen wir in der Kreditanstalt Tennis spielen, als Vertreterfunktion.
Ich weiß nicht, ob man diese Vollmacht so ableiten könnte als Vertreter. Die Jugendlichen machen ja dann auch vor Gericht eigene Anliegen geltend. Sie machen zum Beispiel geltend, dass sie nicht Fitness treiben können in Hitzesommer. Das sind dann persönliche Anliegen, die man versucht aufzubauen, um dieses öffentliche Interesse am Klimaschutz vorantreiben zu können. Aber man zeigt damit eigentlich nur, dass man eigentlich eben ein allgemeines Interesse verletzt. Die Opfereigenschaft würde ich jetzt vielen dieser Personen absprechen. Uns geht es wahnsinnig gut im Vergleich zum Rest der Menschheit. Wir sind privilegiert. Oder? Niemand der Klimaseniorinnen ist im Kern ihrer Menschenrechte verletzt.
Oder das würde ich aber jetzt widersprechen.
Gerne.
Ja, also. Es hat Klimaseniorinnen, die ein medizinisches Attest haben, dass sie bei anhaltend hohen Temperaturen nicht mehr auf die Straße gehen können. Ich finde, das ist also schon eine große Einschränkung. Da kann man nicht einfach sagen, ja, es gibt noch viele, die viel schlechter dran sind, irgendwo global. Das darf man, so darf man nicht argumentieren. Also da sträubt sich in mir alles als Menschenrechtlerin. Aber ich wollte noch etwas sagen zu den Jugendlichen oder schon nicht mehr ganz Jugendlichen, die auf die Straße gehen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir haben eine Rechtsordnung und die muss eingehalten werden. Also man kann nicht eben Hausfriedensbruch begehen, man kann nicht Sachbeschädigung, man kann nicht Personen verletzen. Aber es gibt auch eine Meinungsäußerungsfreiheit und die muss man ausüben können, vor allem im öffentlichen Raum. Weil es für viele Gruppierungen weltweit die billigste Methode ist, eine Meinung zu äußern, auch wenn sie unbequem ist. Der Gerichtshof sagt in seiner ständigen Rechtsprechung, man muss gegenüber diesen Meinungsäußerungen eine certaine souplesse gelten lassen, auch wenn die Bewilligung nicht bewilligt ist, auch wenn die Bewilligung zu einem erheblichen Teil stört. Eine certaine souplesse. Weil sonst wird die Meinungsäußerungsfreiheit im öffentlichen Raum zur Farce. Dann haben wir bald russische Verhältnis, dass drei Personen auf einem Platz stehen, nicht bewilligt.
Aber wir stehen ja nicht auf einem öffentlichen Platz, wir stehen in einer Bankfiliale.
Ja, ja, ich will den Hausfriedensbruch nicht legitimieren. Aber eben, man darf die Meinungsäußerungsfreiheit auch nicht abklemmen, immer mit der Begründung, ja, der öffentliche Verkehr kommt jetzt nicht mehr durch. Das ist mit une certaine souplesse zu tolerieren, nicht über Tage, nicht über Wochen, aber für eine Stunde ist es auch nicht so schlimm, wenn das Tram mal nicht durchkommt.
Oder ein Rettungswagen.
Der Rettungswagen findet seinen Weg. Der ist ja nicht an Schienen gegangen.
Aber ich habe nichts gegen diese Demonstrationen. Ich finde das auch mutig, wenn man in eine Bankfiliale geht und Tennis spielt dort. Ziviler Ungehorsam muss in einem gewissen Rahmen auch möglich sein. Man sollte dann einfach keinen Freispruch erhoffen. Man muss dann die Konsequenzen tragen.
Das ist die Definition von zivilem Ungehorsam. Es ist nachher die Frage, wenn ich das wieder als Richterin anschaue, ist die Strafe, die man auferlegt, ist die proportional? Und wir haben gesagt, sie sind alle verurteilt worden. Die Sache ist weitergezogen worden nach Straßburg. Ich weiß nicht, ob sie zugestellt wird. Ich weiß nicht, ob der Gerichtshof eintritt. Aber vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Vielleicht müssen wir von daher auch einen Schritt weitergehen mit der Frage, solche Aktivitäten, die abzielen, ein Gericht entscheiden zu lassen über umweltpolitische Anliegen, konkret Klimaklagen. Da gibt es ja verschiedene Sorten oder vielmehr verschiedene Bereiche. Ein Bereich, und ich glaube, der ist der zentrale. Dort geht es darum, dass man Klage erhebt gegen staatliches Handeln oder gegen unzureichendes staatliches Handeln für den Klimaschutz. Das ist ein großer Bereich und ich glaube, der ist ziemlich zentral. Dann gibt es natürlich auch noch diese, was wir vorher diskutiert haben, diese Aktionen und die Frage, wie entscheidet dann das Gericht oder auch die privat gegen Firmen angestrebte Klage. Das ist ein weiter Bereich, ist auch ein offenes Tor, wo man sich auch überlegen kann, wie weit kann man da gehen. Aber ich glaube, die zentrale Frage, und die hat sich ja gezeigt am Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland oder am erwähnten Entscheid des Bundesgerichtes hier in der Schweiz. Es gibt auch einen entsprechenden Entscheid des höchsten Gerichtes von Holland, glaube ich, der aus meiner Sicht auch wieder etwas problematisch ist, weil dort der Regierung befohlen wird, was sie genau zu tun hat. Da kann man vom Standpunkt der Gewaltenteilung unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn man diesen Bereich ansieht, Helen, kannst du vielleicht generell erklären, wie hier die Entwicklung läuft. Da kommt ja immer mehr, du hast zuvor gesagt, die Frage stellt sich, wer kann klagen? Kann da jeder kommen oder können nur Bürger oder sagen wir mal Bewohner des Territoriums des Gerichtes klagen? Und falls ja, was kann das Gericht entscheiden? Wie weit kann das Gericht gehen in seinem Entscheid, in seinem Urteil, um Klimaschutz durchzusetzen?
Ich glaube nicht, dass man die Entwicklung einfach schnell zusammenfassen kann, weil die Gerichte, eben das Phänomen ist jung und die Gerichte gehen noch in verschiedene Richtungen. Eine große Frage ist, wer ist zuständig? Welches Gericht? Wie gesagt, das Deutsche Bundesverfassungsgericht war da relativ großzügig, hat gesagt sogar, Beschwerde Personen aus dem Ausland sind a priori mal beschwerdelegitimiert. Nicht so andere Instanzen, eben zum Beispiel das Bundesgericht in der Schweiz war da sehr viel strenger. Dann ist die Frage, wie erachtet das Gericht selber seine Rolle? Und ich glaube, das Bundesverfassungsgericht, das ist von sehr vielen deutschen Verfassungslehrern und Lehrerinnen kritisiert worden, weil es quasi übergriffig war, weil es eine Aufgabe, die eigentlich dem Bundestag zugestanden hätte, an sich gezogen hat. Das Bundesverfassungsgericht verteidigt sich aber und sagt, ja, also wir nehmen eigentlich Annahmen, die vom Bundestag selber gemacht worden sind, im Gesetzgebungsprozess zum Klimagesetz, und denken die einfach konsequent weiter auf einen etwas längeren Zeithorizont, als es der Bundestag gemacht hat.
Wobei, also der Entscheid betraf ja die Frage, inwiefern das Klimaschutzgesetz vereinbar ist mit dem Grundgesetz bezüglich der Zeitachse, indem man gesagt hat vom Bundesverfassungsgericht, was ihr jetzt entschieden habt im Bundestag bezüglich des Klimaschutzgesetzes, geht nur bis 2030.
Genau.
Weil ihr noch nicht sagt, was danach kommt, besteht die Gefahr, dass danach Einschränkungen in Freiheitsrechten stattfinden müssen aufgrund eurer Zielsetzung, die dann nicht zu rechtfertigen sind gegenüber dem, was von heute bis 2030 passiert. Darum Auftrag an euch, ihr müsst diese Gesetzeslücke füllen. Es ist nicht so, dass Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, ihr müsst A, B und C tun.
Genau.
Nur gesagt, hier habt ihr eine Aufgabe, hier müsst ihr das Gesetz anpassen. Aus meiner Sicht ist das die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Wenn es feststellt, ein Gesetz ist nicht kompatibel mit den Grundsätzen des Grundgesetzes.
Das Urteil ist ja eigentlich interessanter durch das, was nebenher noch gesagt wurde, als das, was effektiv entschieden wurde. Effektiv entschieden wurde ja nur, dass man diesen Reduktionspfad weiterschreiben muss bis 2050.
Was haben Sie sonst noch gesagt?
Ansonsten haben Sie, das hat Helen Keller vorhin ja schon erwähnt und das ist sehr wichtig, ansonsten haben Sie das Grundgesetz ja mit Inhalt gefüllt, oder? Sie haben diese relativ allgemeine Norm von 20a, dass der Staat in der Verantwortung steht für die natürlichen Lebensgrundlagen. Diese vage Norm haben wir mit Inhalt gefüllt und aufgrund von Materialien und wissenschaftlichen Grundlagen und so weiter detailliert bestimmt, welche Emissionen noch statthaft sind, wie die zu reduzieren sind, welches Temperaturziel man anstrebt, was für Spielräume da noch bestehen. Sie haben auch gesagt, dass die Möglichkeit negativer Emissionen eigentlich nicht berücksichtigt werden kann. Sie haben sehr viel im Obiter Dictum gesagt und was die Leute, wahrscheinlich also aus meiner Bubble, wahrscheinlich am meisten aufgeregt hat, sie haben sehr gravierende Freiheitseinschränkungen in der Zukunft in Aussicht gestellt und haben gesagt, dass jede Freiheitsausübung, die mit CO2-Ausstoß verbunden ist, konsequent an Gewicht verlieren wird angesichts des fortschreitenden Klimawandels.
Darf ich da noch anfügen? Ich glaube, das Epochale an diesem Beschluss ist, dass das Bundesverfassungsgericht aus dem Wortlaut von 20a, der eben ausdrücklich die zukünftigen Generationen anspricht, eine intertemporale Verpflichtung zum Grundrechtsschutz hergeleitet hat. Ich glaube wirklich, das ist epochal. Was das Bundesverfassungsgericht im Ergebnis gemacht hat, ist eigentlich relativ bescheiden. Du hast es schon gesagt, es hat den Ball zurückgegeben an den Bundestag. Der Bundestag hat in Rekordzeit nicht nur die Ziele ab 2030, sondern auch noch diejenigen vorher verschärft. Also es war nicht so ein schwieriges Unterfangen, aber eben die Begründung, diese intertemporale Verpflichtung, die finde ich ist genial. Ich finde sie genial und die wird Schule machen in ganz Europa, da bin ich sicher.
Aber sonst hätte dieser Passus im Grundgesetz ja gar keinen Inhalt.
Ja, nicht, da wird der Verwaltungsrechtler vielleicht nicht dieser Meinung sein, weil es ist ja nur in Anführungszeichen eine Staatszielbestimmung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dieser Bestimmung sehr viel Leben eingehaucht.
Aber es ist nicht eine Sonntagsrede. Jedes Wort im Grundgesetz hat seine Bedeutung.
Also geht man hin. Des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, dafür sind sie bezahlt. Das ist ja Ihre Aufgabe. Sie haben einen Text und schauen, was bedeutet der Text und entscheiden entsprechend.
Was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, ist natürlich etwas, was wir in Lehrbüchern unter dem Titel Kompetenzen und Handlungsaufträge an den Gesetzgeber abhandeln, das eigentlich zu das mit menschenrechtlichem Gehalt gefüllt.
Ist das legitim oder nicht legitim nach deiner Ansicht?
Ja, ich finde das gefährlich, weil es eben dann individuelle Ansprüche gibt, die man aus diesen Normen abzuleiten versucht, oder? Die weit weg sind von dem ursprünglichen menschenrechtlichen Gehalt. Oder? Also für mich ist auch in der Gesetzgeber in der Pflicht und er tut ja auch sehr viel. Oder? Er hat, wie Helen Keller ja schon gesagt hat, er hat weit mehr getan, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Oder? Er hat die Ziele nochmal verschärft, das wäre ein Wake-up-Call und dem ist man nachgegangen. Und das passiert ja weltweit.
Aber hast du den Eindruck, dass der Einsatz von Gerichten für Klimaklagen für dein Verständnis des Rechtsstaates zu weit gehen?
Diese Verabsolutierung des Ziels, die dadurch droht oder die ich hier sehe, oder die geht zu weit. Oder? Ein Gesetzgeber ist beauftragt, das Umweltschutzziel und das Klimaschutzziel umzusetzen, aber auch abzuwägen gegenüber anderen Zielsetzungen des Staates und gegenüber anderen diversen Freiheitsrechten, die hier eine Rolle spielen können. Diese Abwägungsaufgabe ist extrem schwierig und muss demokratisch legitimiert sein. Oder Gesundheitsvorsorge, Verteidigung, Kampfjets von mir aus, aber auch die Schulen, all das muss irgendwie unter, diese Ansprüche müssen alle irgendwie unter den einen Hut gebracht werden. Das ist schwierig.
Das heißt, wir haben in der Schweiz leider, sage ich, mein Standpunkt, kein Verfassungsgericht. Bei uns geht man einfach davon aus, dass wenn Gesetze gemacht werden, dass die der Verfassung entsprechen. Sonst kann man natürlich ein Referendum erheben mit dem Hinweis auf unsere Verfassung. Aber es gibt nicht ein Gericht. In Deutschland gibt es Karlsruhe. Und von daher, was du sagst, ist ja nachgerade die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes, zu schauen, entsprechen die Gesetze, die im politischen Apparat, konkret dem Parlament verabschiedet werden, dem Grundgesetz. Mhm. Und sie kommen jetzt zu einem Schluss durch eine Interpretation, du hast es gesagt, der intertemporalen Aspekte, das ist konkret, dass im Grundgesetz steht, auch künftige Generationen, dass hier eine Gesetzeslücke besteht und geben den Auftrag, die zu schließen. Aus meiner Sicht voll legitim.
Ja, natürlich, wenn das explizit so im Grundgesetz stehen würde oder in der EMRK, aber das steht dort nicht. Das Wort Klima kommt in der EMRK nicht vor.
Das aber nicht. Es steht auch nicht Verbrecher. Es steht der Schutz von Eigentum oder der Schutz von Leben.
Ja, das ist schon
die nennen nicht oder? Die Verbrecher. Genauso wenig muss das Klima genannt werden, dass da die Ursache ist, dass diese Rechte verletzt werden.
Wir sind Artikel 8, oder das ist, glaube ich, die zentrale Norm. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Das ist die Stütze für die umweltrechtliche Rechtsprechung des EGMR, würde ich es mal so als Laie sagen.
Nicht und nur, es gibt schon auch wichtige Fälle zu Artikel 2 und wie gesagt, Artikel 6, Zugang zum Gericht.
Absolut.
Das sind noch zwei Bestimmungen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und es kommt immer mehr, auch Artikel 14, Diskriminierung, Zugang zum Wasser.
Also wir haben
beispielsweise
aber eine Basis, die der Weiterentwicklung bedurfte, sagen wir mal so, oder um zu umweltrechtlichen, zu diesem Spruchkörper, zu dieser Praxis zu kommen. Und da gibt es einige Fälle, wo mir das völlig einleuchtet, oder wenn der Müll in Italien rumsteht und nicht weggeräumt wird, dass das natürlich eine Bedrohung ist, dieser unhaltbare hygienische Zustand für die Bevölkerung, dass hier der Staat in der Pflicht ist, das kann man jeder Mann, jeder Frau erklären. Aber zum Klima ist das ein größerer Schritt. Da habe ich Ihre Preisverleihungsrede des Madame Destail-Preises sehr spannend gefunden. Und da wurde ja, da haben Sie ja identifiziert, all die Punkte, wo das Gericht eigentlich eine Fortentwicklung machen müsste, damit man im Ergebnis die Beschwerde dann auch gutheißen kann, prozedural und materiell. Und das sind dann schon sehr viele Punkte. Ich bin ja ein großer Pragmatiker. Aber wenn dann zu viele Ausnahmen gemacht werden müssen oder zu viele Fortschreibungen an zu vielen Punkten, dann fühle ich mich unwohl.
Das sind nicht Ausnahmen. Es ist doch eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Helen, es geht darum, sich zu überlegen, wie Rechtspraxis der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst wird. Man kann doch nicht davon ausgehen, dass die gleichen Auffassungen, die damals entscheidend waren für die Formulierung von Gesetzen oder des Grundgesetzes, heute den gleichen Inhalt haben, sondern die Frage des Gerichtes ist ja nachgerade im Lichte der heutigen gesellschaftlichen Situation oder konkret der Problemlage zu entscheiden, was war die Absicht damals im Prinzip und das umzusetzen. Und damit gibt es eine Veränderung der Rechtsauffassung über die gesellschaftliche Entwicklung.
Das ist sicher so, vor allem wenn wir die materiellen Grundrechte anschauen. Wenn wir die EMRK anschauen und die Zulässigkeit anschauen, weiß ich nicht, ob diese...
Von Klagen.
Ja, also ob diese Idee der Weiterentwicklung, ob wir das in derselben Art und Weise anwenden können. Die Frage, wer ist zuständig? Jurisdiction. Die kann man vielleicht nicht so evolutiv interpretieren wie Artikel 8, Recht auf Familienleben, Privatsphäre. Da würde ich jetzt als Völkerrechtlerin sagen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst gehen wir zu weit weg von dem, was eigentlich die Staaten ratifiziert haben. Aber ich möchte noch einmal einen Schritt zurückgehen zur Frage, was können denn die Gerichte? Und ich glaube, Peter Hettich hatte das ganz Wichtiges gesagt, Klima. Und die ganze Klimaproblematik ist ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, das auch mit Verteilung, Umverteilung zu tun hat. Das kann ein Gericht nicht lösen. Das ist primär eine gesellschaftliche Aufgabe, die im demokratischen Meinungsbildungsprozess gelöst werden muss. Aber es gibt viele Einzelfragen, wie zum Beispiel eben, wer ist Opfer Wie muss man die besondere Verletzlichkeit von bestimmten Menschen anschauen, die vielleicht im Meinungsäußerungsprozess im Politischen zu kurz gekommen sind? Die können Gerichte sehr gut anschauen. Und ich glaube, das sind wichtige Impulse, sowie auch vom Bundesverfassungsgericht, dieser Gedanke, dieser intertemporale Schutz, dass wir nicht zu kurzfristig denken dürfen, damit wir unseren Enkeln auch noch eine lebenswerte Umwelt bieten. Dass das aufgenommen werden muss, das ist ein wichtiges Signal und ich glaube, da können die Gerichte immer wieder einen Pflock einschlagen, der auch den politischen Meinungsbildungsprozess beeinflusst. Und da habe ich Hoffnung in die Gerichte.
Wenn du damit ja Bezug nimmst auf die künftigen Generationen im Grundgesetz, wie es ausformuliert ist, bedeutet das, dass man allein von den Interessen der noch nicht geborenen Generationen Gerichtsentscheide begründen kann?
Nein, und ich glaube, das Bundesverfassungsgericht ist da auch sehr klar gewesen. Es hat gesagt, künftige Generationen, da treten wir gar nicht ein. Aber es sind junge Menschen, und die haben eine statistische Lebenserwartung von über 80. Und dieser Zeithorizont, das ist eben eine intertemporale Dimension einer Staatsaufgabe, die der Gesetzgeber in Betracht nehmen muss bei den verschiedenen Interessenabwägungen. Ich finde, das andere ist eine sehr schwierige Frage. Wer ist eben klageberechtigt? Peter Hettich hat gesagt, er ist relativ relaxed. Man findet in der Praxis eine Lösung, sollen das NGOs sein oder nicht. Die Praxis findet eine Lösung. Aber wir wissen gerade vom nationalen Umweltrecht, dass die Umweltverbände einen sehr guten Job machen, viel den besseren als die privaten Kläger. Und wir haben im Klimabereich diese ideelle Verbandsbeschwerde noch nicht. Und ich glaube, es wäre gut, wir hätten die auch auf europäischer Ebene, weil diese ideellen Interessen immer zu kurz kommen. Es ist einfach so.
Konkret würde das bedeuten, dass Umweltverbände im Namen der Öffentlichkeit generell klagen können.
Im Namen der Umwelt. Und man müsste, also im nationalen Recht haben wir das, es sind gewisse Verbände, sie müssen eine Dauer schon bestanden haben, sie müssen eine ideelle Ausrichtung haben. Ich glaube, das wäre eine gute Lösung auch für das Klima.
Aber wenn du sagst, im Namen der Umwelt, die Umwelt ist keine Rechtsperson. Es gibt ja Ansätze in anderen Ländern, die sagen, die Natur kann qua Rechtsperson, vertreten durch andere Menschen, klagen. Das gibt es bei uns nicht.
Also das ist ja ein etabliertes Instrument, das sich wirklich sehr bewährt hat. Also die Erfolgsquote der ideellen Umweltverbände ist extrem hoch im Vergleich zu Privatklägern. Das deutet darauf hin, dass die wirklich einen guten Job machen. Ich frage mich eher, wer ist die Umwelt? Was sind die Umweltinteressen? Das sind nämlich vielfältige Interessen. Ist das das Interesse an einer intakten Landschaft? Ist das Interesse an einem intakten Biotop? Oder ist es das Interesse zum Beispiel am Bau eines Windrads? Extrem schwierig, das gegeneinander abzuwägen. Und letztendlich dann Aufgabe der Gerichte, das zu tun. Oder? Und die kämpfen mit dem.
Dort wird ja jetzt gestritten, in Deutschland konkret.
Dass in der Schweiz sagt, auch.
Mit den Windrädern schützen wir die Umwelt. Und gleichzeitig verschandeln wir sie.
Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat ja überhaupt keine Probleme damit, dass Deutschland die Kohlekraftwerke länger laufen lässt als die Kernkraftwerke. Das ist für mich im Lichte des neuen Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts völlig unverständlich. Wie konnte man nur? Das zeigt mir einfach, dass manchmal die Gesamtsicht fehlt auf das Ganze. Aber das ist natürlich hoch umstritten, oder? Das ist von vielen Wertungen und Annahmen abhängig, ob man jetzt das gut findet oder nicht. Aber im Ausland wird das, glaube ich, nicht verstanden.
Das ist ja immer so. Das heißt, man kann nicht behaupten, ein Gericht sei unpolitisch und nicht beeinflusst über Meinungen, die sich entwickeln in der Gesellschaft. Vollkommen klar, dass man anderer Meinung sein kann, sagen kann, Kohlekraftwerke sind viel schlimmer in absehbarer Zeit für die Umwelt oder das Klima oder die Lebensbedingungen aus Nuklearenergie. Aber das ist einfach eine politische Position, die da einfließt. Also man muss nicht so tun, als ob die Gerichte neutral sind politisch. Denn die Menschen, die dort arbeiten, haben politische Überzeugung. Oder siehst du, Helen, ich sehe dich als politische Person in deiner Funktion als Richterin. Du hast Überzeugung, du bist nicht politisch definiert in der Position auf dem Links-Rechts-Schema, aber du bist engagiert, gesellschaftlich engagiert. Oder siehst du deine Rolle als neutrale Hüterin des Rechts an und für sich?
Ich glaube, ich habe in meiner Funktion als Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte habe ich nicht ein Label gekriegt für, ich weiß nicht, aktivistisch oder menschenrechtsfreundlich oder weiß ich was. Ich glaube,
das hat dir die SVP verpasst.
Ja, ich glaube, das EDA hat aber eine Statistik verfasst, die der SVP ganz klar widersprochen hat. Also ich bin nicht die menschenrechtsfreundlichste Richterin in der Geschichte des Europäischen Gerichtshofs und schon gar nicht für die Schweiz. Also das ist nicht so. Ich glaube schon, dass ich dem Recht verpflichtet bin. Ich bin aber jetzt auch nicht mehr Richterin, jedenfalls nicht an diesem Gerichtshof. Und ich schaue das Phänomen der Klimaklagen primär wissenschaftlich an und ich versuche Lösungen vorzuschlagen, beispielsweise wie kann man eben Zulässigkeitsvoraussetzungen anders verstehen, wo gibt es Ansätze in der bisherigen Rechtsprechung, damit solche Klagen nicht einfach schon im Anfangsstadium abgeschmettert werden. Aber ich verstehe mich nicht als Aktivistin. Ja,
ja, verstehe ich. Ist auch ganz wichtig, dass du nicht als Aktivistin diese Funktion übernimmst. Das würde deine Arbeit quasi der Kritik aussetzen, sie disqualifizieren. Aber wenn du jetzt diese Entwicklung siehst und damit die Frage an euch beide, wie geht das weiter? Was bedeutet die jetzt schon feststellbare Zunahme von Gerichtsentscheiden im Klimabereich in der weiteren Zukunft? Meine Prognose ist, das wird kräftig zunehmen. Die Klagen werden zunehmen und der Versuch, hier bis an die Grenzen dessen zu gehen, was Gerichte vertreten können, wird auch zunehmen. Heißt das, dass Gerichte für die Durchsetzung des Klimaschutzes eine zunehmende Rolle spielen werden in Zukunft? Oder glaubt ihr, da wird sich nicht viel ändern?
Ich habe ganz am Anfang erwähnt, wir haben eine empirische Studie gemacht und haben etwa 300 Umweltverfahren mal angeschaut. Was ist da eigentlich rausgekommen? Wie viele vorsorgliche Maßnahmen gab es? Wie viele Verletzungen hat der Gerichtshof festgestellt? Wie viel Schadenersatz, wie viel Genugtuung hat er ausgesprochen? Und das war doch relativ ernüchternd. Ich habe das Gefühl, die Klimaaktivisten und die NGOs, die jetzt so drücken und an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen wollen, die hegen große Hoffnungen, die über große Strecken wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Also es braucht relativ viel Geduld, viel Zeit. Diese Verfahren sind teuer und aufwendig, wenn man das gut machen will. Also Klimaseniorinnen haben bisher sehr viel gekostet. Und was rauskommt, ist relativ bescheiden. Aber gleich, ich knüpfe nochmal an dem an, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt immer wieder zu einzelnen Fragen und dazu sind die Gerichte da, sehr gute Antworten. Und es ist am Schluss das Zusammenspiel zwischen dem Parlament, dem Gericht und der Exekutive. Die drei Staatsgewalten zusammen müssen und dann natürlich die Staatengemeinschaft das Klimaproblem lösen. Nicht die Gerichte.
Aber es gibt ja zwei Effekte. Das eine ist festzustellen, der unmittelbare Effekt dieser Entscheide ist beschränkt. Konkret die Taten, die folgen müssen aufgrund der Gerichtsentscheide, sind nicht die, die man gerne hätte vom Standpunkt des Klimaschützers aus. Aber gleichzeitig passiert ja auch sehr viel mit der Öffentlichkeit. Das heißt, all diese Gerichtsentscheide haben einen direkten Einfluss auf die öffentliche Debatte. Und dieser zweite Aspekt ist doch aus meiner Sicht wichtig für die gesamte Klimadiskussion. Denn man verbindet Klimaanliegen mit Recht im Rechtsstaat. Und ich glaube, das ist ein entscheidendes Mittel, um die Diskussion voranzubringen. Oder wie? Peter, wie siehst du das?
Also ich werde die Entwicklung gespannt weiter verfolgen, so von der Seitenlinie. Der mediale Effekt wird sich wohl abnutzen mit der Zeit. Das waren jetzt erste Erfolge, die viel Resonanz gefunden haben, aber gerade das niederländische Urteil war eigentlich ein Feststellungsurteil, oder? Du Regierung hast zu wenig gemacht. was jetzt zu tun ist, das ist dann Aufgabe der Politik, oder? Und das ist dann ein bisschen ernüchternd, wenn es dabei bleibt, oder?
Haben Sie nicht der Regierung vorgeschrieben, bis Ende 2022 was zu tun? Habe ich das falsch verstanden?
Aber Sie sind mit einer Folgeklage jetzt daran und sagen, es ist Untätigkeit.
Dann würden Sie vorschreiben.
Ich bin nicht sicher, weil es so viele mögliche Maßnahmen gibt. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, es bleibt bei einer Feststellung, die dann letztlich unbefriedigend ist. Ich kenne natürlich vor allem die bundesgerichtliche Rechtsprechung, aber auch dort gibt es Urteile, wo dann Gesetze eben nicht aufgehoben werden können, sondern wo man den rechtlichen Rahmen in Kraft lassen muss, bis der Gesetzgeber Abhilfe schafft. Und da gibt es wenig Mittel, das zu erzwingen. Und das ist dann auch für das Bundesgericht, glaube ich, manchmal unbefriedigend, oder wenn es dabei bleibt. So komplexe Ordnungen können nicht von einem Gericht entworfen und durchgesetzt werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Aber ich möchte da vielleicht doch reinhaken und sagen, aber Urgenda steht doch zum Beispiel dafür, dass die niederländische Regierung sagen wollte, ja, wir sind so ein kleines Land und unser Beitrag würde so einen kleinen Beitrag, dass das Gericht gesagt hat, ja, diese Entschuldigung akzeptieren wir nicht, Punkt.
Auch
das ist doch ein wichtiges Signal.
Das hat aber das Bundesverfassungsgericht auch so gesagt.
Aber nach Urgenda.
Okay.
Dass die Schweiz, der Bundesrat hat, ich habe da die Medienmitteilung im Vorfeld des Pariser Abkommens hervorgekramt, hat das nämlich auch gesagt, die Schweiz trage eine geringe Verantwortung. Das wird vor den Gerichten tatsächlich verworfen. Bin mir nicht sicher, ob zu Recht. Ja, also für mich hat das Ganze eine starke realpolitische Dimension auch. Das internationale Recht war für mich immer, darum bin ich der Verwaltungsrechtler, eine schwammige Materie. Nicht so greifbar, stark von der Staatenpraxis beeinflusst. Irgendwie kann man das Ganze nie so richtig festnageln.
Wäre ich Greta Thunberg, würde mit euch beiden sprechen. Würde euch fragen, kann ich Hoffnungen haben auf die Gerichte? Und wenn ich euch jetzt zuhöre, dann ist die Antwort zurückhaltend für die Zukunft. Stimmt das?
Ja, wie gesagt, punktuell wird es immer wieder sehr gute Entscheide geben, aber eben, die Gerichte alleine können das Klimaproblem nicht lösen.
Peter, was sagst du, Greta Thunberg? Schön, dass du demonstrierst, aber ich war auch mal...
Ich glaube, es hat sich schon viel bewegt. Das würde sie nicht anerkennen. Sie würde sagen, es ist nicht genug. Aber die einzelnen Beiträge der Staaten sind schwierig zu lesen, sind alle ein bisschen anders aufgegleist und formuliert und an anderen Zielen festgemacht. Aber ich benutze da immer eine NGO, die heißt Climate Action Tracker. Und da schaue ich alle ein paar Monate mal rein in die Prognosen, wie sich das übersetzt. Es ist schon viel passiert. Die schlimmsten Szenarien sind vom Tisch. Hat auch Reto Knutti eigentlich nicht ganz so klar gesagt. Er hat gesagt, implausible hat er gebraucht. Das ist schon ein großer Schritt.
Du sagst, der Greta Thunberg, die schlimmsten Szenarien sind schon überwunden.
Ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, dass die Menschheit solche Bedrohungen immer gemeistert hat.
Ja, ob sie dieses Mal das meistern wird, ist, glaube ich, offen. Aber ich glaube, mit dieser Einschätzung, es ist offen und du bist da sehr hoffnungsvoll, ich bin es nicht, aber trotzdem, ich danke euch ganz herzlich für diese Diskussion und die Einschätzung darüber, was man von den Gerichten erwarten kann und was nicht.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne geschehen.